Ja, wir waren in Paris. Habe ich auch ein Bild mitgebracht. 4 junge Leute. Ich gehörte dazu. Das Ganze ist also schon eine ziemliche Weile her. Und mit dabei waren meine Eltern und 3. Muss ich irgendwas anders tun hier? Okay. Und 3 weitere Paare im Alter meiner Eltern. Und mit von der Partie war einer meiner Onkel. Ich habe viele Onkel. Aber dieser war ein sehr, sehr phlegmatischer Mann. Der ließ sich also bei allem, was er tat, unglaublich viel Zeit. Und auch wenn wir an der Metrostation standen oder saßen und auf die Metro gewartet haben und die fuhr ein, dann ist er wirklich keine Sekunde zu früh hingegangen. An einem Tag, wir waren wieder mal auf dem Rückweg zu unserem Hotel, kam, was kommen musste. Die Metro fuhr ein, alles strebte so auf die Eingangstüren zu, die sich öffneten. Man stieg ein, das Signal ertönte, die Türen schlossen sich wieder. Die Bahn fuhr an, 11 Leute aus unserer Truppe in der Metro, einer draußen. Onkel Manfred. Genau. Ah, tut mir leid. Ja. Also Handys hatten wir damals noch nicht, also wir konnten jetzt auch nicht Kontakt mit ihm aufnehmen und ja, meine Tante machte dann noch so einen Witz, wohl um sich so ein bisschen selbst zu beruhigen, denn sie hat sich schon ziemliche Sorgen um ihren Mann gemacht und das kann ich auch verstehen. Also wir haben uns dann gegenseitig beruhigt und haben gesagt, nee, auch der Onkel hat ganz bestimmt zugehört, wenn wir jeden Morgen sagten, so heißt unser Hotel, so heißt die Metrostation, das tut ihr, wenn wir uns verlieren. Dann haben wir gedacht, okay, wir müssen jetzt nur an der nächsten Metrostation dann warten, also an unserer Station, und dann kommt er dann schon mit der nächsten Metro nachgefahren. Aber wir waren wirklich ziemlich besorgt. Also ehrlich gesagt, hätten wir jedem aus dieser Truppe zugetraut, das zu schaffen. Bei Onkel Manfred hatten wir die allergrößten Zweifel. Ja, umso größer war dann unsere Erleichterung, als mit der nächsten Metro er dann wirklich angefahren kam und er selbst war auch sehr erleichtert, weil er hatte so ein ganz kummervolles Gesicht, als er da so aus dem Fenster schaute. Und als er uns gesehen hat, da fing der ganze Mann dermaßen an zu strahlen. Also ich schätze mal, er selbst hatte wirklich die allergrößten Zweifel, ob das gut geht. Ja, die nächsten Tage war er immer vorne mit dabei. Ja, aber es geht ja um Zweifel. Manche zerstreuen sich wieder recht schnell, wieder in Paris. Manche Zweifel, die treffen uns aber tiefer und die nagen an uns. Und wenn die sich in uns festsetzen, dann können sie unseren Glauben innerlich zerfressen, sodass er, ja, löchrig wird wie ein Schweizer Käse. Das ist natürlich nicht das, was wir als Jesus-Nachfolger wollen. Na, da wünsche ich mir ja, dass mein Glaube wirklich widerstandsfähig und stark wird, dass er wirklich in Jesus einwurzelt, kräftige Wurzeln entwickelt und auch Gegenwind standhalten kann. Ja, und dafür ist es aber notwendig, auch mal zu gucken, wie gehe ich denn mit Zweifeln um, wenn sie denn kommen, sodass sie mich nicht von Jesus wegziehen. In der Bibel gibt es ganz viele Hinweise darauf und Empfehlungen, wie wir gut mit Zweifeln umgehen können. Und ich möchte mir heute mit euch zusammen einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben von Johannes dem Täufer anschauen, zu der Zeit, als er im Gefängnis saß. Und ich lese Lukas 7, die Verse 18 bis 28. Ich lese es nach der Neues Leben Übersetzung. Hab's euch auch mitgebracht. Johannes der Täufer erfuhr von seinen Jüngern alles, was Jesus tat. Er rief 2 seiner Jünger zu sich und schickte sie zum Herrn, um ihn zu fragen: Bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Die beiden Jünger von Johannes fanden Jesus und sagten zu ihm: Johannes der Täufer schickt uns, um zu fragen, bist du wirklich der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Während sie bei ihm waren, heilte er viele Menschen von ihren Krankheiten, trieb böse Geister aus und gab Blinden ihr Augenlicht zurück. Er gab den Jüngern des Johannes zur Antwort: Kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm auch: Gott segne die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Als sie gegangen waren, wandte Jesus sich an die Menge und sagte über Johannes: Wer ist dieser Mann in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wolltet? Kam er euch schwach vor, wie ein Schilfrohr, das im Windhauch hin und her schwankt? Oder habt ihr einen Mann erwartet, der in kostbare Gewänder gehüllt ist? Nein, Leute mit kostbaren Kleidern und verschwenderischer Lebensart wohnen in Palästen, nicht in der Wüste. Oder habt ihr in ihm einen Propheten vermutet? Ja, das ist er, und er ist sogar noch mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt: Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird deine Ankunft vorbereiten. Ich sage euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes. Und doch ist noch der Geringste im Reich Gottes größer als er. Ja, wer war dieser Johannes, der da plötzlich so tiefe Zweifel bekam? Also zunächst mal war Johannes ein Mann mit einem wirklich großen Auftrag. Gott hatte ihn dazu bestimmt, Menschen auf das Kommen des Messias, des Christus, vorzubereiten. Und der Prophet Jesaja im Alten Testament hat Johannes mit den Worten angekündigt, dass er die Stimme in der Wüste sei. Johannes, derjenige, der ruft, den Menschen zuruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn. Johannes forderte die Menschen auf, zu Gott umzukehren und sich als Zeichen dafür taufen zu lassen, damit sie Vergebung für ihre Sünden empfingen. Und Johannes hat sich voll und ganz auf seinen Auftrag konzentriert. Er richtete sein ganzes Leben danach aus. Er hat in der Wüste gelebt, wirklich unter einfachsten Bedingungen, und von überall her kamen die Menschen zu ihm raus in die Wüste, um ihm zuzuhören, um ihre Sünden zu bekennen, um sich taufen zu lassen. Und Gott hatte Johannes unmissverständlich gezeigt, dass Jesus wirklich der von ihm gesandte Messias, der Christus ist, der Retter der Menschen. Und so konnte Johannes wirklich voll Überzeugung auf Jesus zeigen und sagen: Seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also Johannes wusste wirklich, wer Jesus war. Und er hat sein ganzes Leben seinem Auftrag gewidmet, das eben anderen Menschen zu sagen. Johannes' ganzes Leben wies auf Jesus hin. Und dann kam der Zweifel. Und hier ist das Erste, was wir über Zweifel lernen können. Auch glaubensstarke Jesus-Nachfolger, die wirklich auch nach ihrem Auftrag fragen und dem voller Hingabe auch nachkommen, sind nicht immun gegen Zweifel. Das ist ja manchmal so eine Erwartung, die so an bestimmte Menschengruppen herangetragen wird, ja? So vielleicht so Pastoren, Prediger, Leiter von Gemeinden, Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, wo vielleicht auch viele Menschen, die sich so als Vorbild nehmen, dass die irgendwie niemals Zweifel haben. Ja, so andere Christen, ja, vielleicht, ne, ist ja normal, dass man auch mal Zweifel hat, aber die doch nicht. Doch, auch die. Auch ein Johannes, von dem Jesus sagt, von allen Menschen, die auf der Erde gelebt haben, war niemand größer als er. Fühlst du dich gerade glaubensstark und ganz gewiss in Jesus? Das ist super. Freu dich dran. Dank deinem Herrn dafür. Aber rechne damit, dass auch mal Zweifel kommen können. Johannes wird von diesen Zweifeln überfallen, als er gerade im Gefängnis sitzt. Und er ist dort, weil er dem Fürsten Herodes Antipas wegen eines Unrechts zurechtgewiesen hat. Das kam nicht gut an. Und jetzt sitzt er da im Gefängnis und weiß nicht, ob er es jemals lebend wieder verlassen wird. Und Jesus, der Messias, der gerade so viel erstaunliche Dinge tut, der alle Macht hat und für den es eine Kleinigkeit wäre, ihn aus dem Gefängnis zu befreien, greift nicht ein. Krisensituation. Ja, da kann man ja vielleicht verstehen, dass da Zweifel kommen. Auf der anderen Seite ist das, was Johannes da gerade von Jesus hört, äußerst ermutigend, weil da findet außerhalb der Gefängnismauern gerade ganz viel statt. Immer mehr Menschen kommen zu Jesus, wollen ihn hören, wollen ihn sehen, werden Zeugen, wie er Menschen heilt und aus Gebundenheiten befreit. Und als sie dann noch sehen, wie er sogar einen toten Jungen wieder auferweckt, da werden viele von Ehrfurcht ergriffen und erkennen, dass Jesus wirklich der Christus ist, dass er göttliche Vollmacht hat. Menschen kommen ins Nachdenken, sie fangen an zu überlegen, wer ist denn dieser Jesus? Ja, es könnte doch mehr mit ihm auf sich haben, als es auf den ersten Blick scheint. Und die Nachrichten von Jesus, die breiten sich wirklich wie ein Lauffeuer aus. Und das ist ja genau Johannes Herzensanliegen. Dafür hat er gelebt, dafür hat er gearbeitet, dass Menschen das kapieren. Und jetzt, das erfährt er ja durch seine Jünger, während er im Gefängnis sitzt, was da draußen stattfindet. Und jetzt erfährt er also, dass seine Arbeit wirklich Erfolg hatte, dass da etwas wächst. Und dann schlägt der Zweifel zu. Und das gibt es auch. Da wachsen Gemeinden, da blühen sie richtig auf, da haben sie irgendwie eine tolle Leitung und dann wirft einer, der Leiter, an dem sich viele orientieren, das Handtuch, weil er plötzlich denkt, irgendwie hat alles keinen Wert mehr. Oder da predigt jemand leidenschaftlich wirklich die Botschaft von Jesus Christus, lädt Menschen zum Glauben an ihn ein und es passiert wirklich, was man sieht. Menschen lassen sich einladen, sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Andere werden in ihrer Jesus-Beziehung ermutigt, machen Schritte in ihrem Glauben und so. Alles ist toll und plötzlich merkt dieser Prediger, ich weiß gar nicht, ob ich das, was ich da verkündige, selbst überhaupt noch glaube. Zweifel. Ich weiß nicht, woher die Zweifel des Johannes, also wodurch die jetzt so ganz konkret ausgelöst worden sind. Das lässt sich ja auch gar nicht immer so sagen. Aber Zweifel können uns zu allen Zeiten treffen. Haltet das bitte im Blick. Weil manchmal fühlen wir uns vielleicht stark und unverwundbar. Aber wir sind es nicht, weil als Jesus-Nachfolger sind wir in den harten Zeiten, wenn irgendwie nicht so vorangeht, sind wir genauso auf Jesus angewiesen wie in diesen, Hochzeiten, diese erfolgreichen Zeiten, diese Zeiten, wo es wächst und aufblüht. In den tiefen und in den hohen Zeiten brauchen wir wirklich Jesus, weil überall können uns Zweifel treffen. Ja, Johannes hat jetzt wirklich massive Zweifel. Und diese Zweifel, und das ist das Heftige, die stellen wirklich alles in Frage, wofür er gelebt hat. Das, was er andere gelehrt hat. Und das ist richtig hart. Aber jetzt schaut mal, wie Johannes mit diesen Zweifeln umgeht. Er spricht sie aus. Der große Johannes, der andere lehrt, der für so viele ein Vorbild ist, der gibt zu, dass er gerade große Zweifel hat. Er bleibt nicht allein mit seiner Not und das ist gut, weil Zweifel lösen sich nämlich nicht auf, indem ich sie einfach mal leugne. Kann sie nur überwinden, wenn ich sie mir auch anschaue und auch zugebe, dass ich Zweifel habe. Johannes tut jetzt nicht, als wäre er total vertrauensvoll, während in ihm das Chaos ist. Ja, er will nicht den ewig starken Glaubenshelden mimen, sondern er will Antwort auf seine drängendste Frage: Ist Jesus wirklich der Christus oder habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Das ist, was ihn umtreibt, nicht die Frage, was andere von ihm denken. Sogar Johannes Schüler, seine Jünger, die zu ihm aufschauen, die so viel von ihm gelernt haben, dürfen wissen, was gerade mit ihm los ist. Ich habe immer mal wieder die Auffassung gehört, dass manche Christen sagen, ja, also wenn Pastoren so in der Gemeinde zugeben, dass sie Zweifel haben, das ist ganz schlecht. Also das sollten sie wirklich nicht tun, weil das ist schlecht für den Glauben der Gemeindemitglieder. Johannes denkt da offenbar anders. Ich meine, gut, vielleicht hatte er außer seinen Jüngern jetzt auch niemanden, dem er davon erzählen konnte. Aber offensichtlich denkt er ja nicht, jetzt habe ich diese großen Zweifel, jetzt muss ich aber auch gucken, dass ich den Jungs auf keinen Fall was davon sage, weil sonst ist es ganz, ganz schlecht für ihren Glauben. Er ruft sie ja zu sich und sie sehen nicht nur, dass ihr Lehrer zweifelt, sondern sie sehen auch, wie er mit diesen Zweifeln umgeht. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das den Glauben der Jünger nicht geschwächt hat, sondern dass es ihren Glauben an Jesus Christus sogar noch gestärkt hat. Johannes spricht seine Zweifel aus. Also Johannes lässt seine Jünger jetzt rufen, aber er diskutiert nicht mit ihm seine Zweifel aus. Ja, er fragt die Jünger gar nicht, was sie jetzt gerade von Jesus denken. Ob sie vielleicht auch gerade Zweifel haben. Oder ob sie wirklich glauben, dass er der Christus ist. Er fragt sie auch nicht, wie sie die aktuellen Ereignisse einordnen und wie sich für sie eigentlich das damit zusammenbringen lässt, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Er fragt nicht, meint ihr wirklich, dass Jesus der ist, der kommen soll, von dem ich gesprochen habe? Sondern er schickt seine Jünger zu Jesus. Johannes sucht also nicht Halt und Trost in dem, was andere über Jesus sagen, sondern er will Jesus selbst fragen. Und das ist wichtig. Natürlich können wir als Jesus-Nachfolger in der Gemeinde uns gegenseitig helfen und trösten und aufbauen und ermutigen, und das tun wir hoffentlich. Aber wir können Glaubenszweifel nicht einander abnehmen und auflösen, weil tiefe Glaubensgewissheit findest du nur in Jesus Christus. Ich habe vor einiger Zeit mal eine junge Frau kennengelernt, die hatte gerade sich so aus so sehr engen familiären und gemeindlichen Strukturen so ein bisschen freigeschwommen mit allem, was da so an Ängsten und Unsicherheiten und Zweifeln dazugehört. Und wir haben uns viel unterhalten, viel auch über den Glauben gesprochen. Und irgendwann hatte ich aber den Eindruck, immer wenn ihr auch nur so ein kleiner Hauch von Zweifel kommt, schnappt sie sich das Telefon, ruft mich an und will von mir wissen, was ich davon halte. Und ich habe ihr dann gesagt, du, das ist nicht gut. Ich habe jetzt wirklich den Eindruck und die Sorge, dass du, nachdem du dich da jetzt aus Abhängigkeiten von Menschen löst, dich jetzt von mir abhängig machst, statt dich an Jesus zu hängen. Weil es ist nicht gut, wenn wir als Jesus-Nachfolger uns an Menschen hängen, mehr als an unseren Herrn. Komm zu Jesus mit deinen Anfragen und hör ihm zu, was er dir zu sagen hat. Manchmal fragen Christen auch weder Jesus noch andere, sondern sich selbst. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, vielleicht neigt ihr ja auch nicht dazu, aber manchmal, wenn man sich selbst zuhört, dann stellt man das fest, dass man sich selbst Fragen stellt, die man eigentlich Jesus stellen sollte. Ne? Also so, weißt du, die Situation in meinem Leben, die ist jetzt gerade so seltsam und so verworren. Ich frage mich ja echt, was will Gott mir wohl damit sagen? Oder, Mensch, ich habe da die eine Sache und da leide ich so drunter und ich habe so viel dafür gebetet und irgendwie Gott hilft mir da aber jetzt einfach nicht raus, obwohl er doch weiß, wie schlimm das für mich ist. Ja, ist doch klar, dass ich mich frage, liebt er mich wirklich? Ja, was fragst du dich? Ich meine, welche Antwort erwartest du von dir zu bekommen? Eine ganz unerwartete? Frag deinen Herrn. Komm zu ihm mit allem, was dir auf dem Herzen liegt. Frag ihn. Johannes spricht seine Zweifel aus und er lässt jetzt durch seine Jünger Jesus fragen, ob er wirklich der Christus ist. Und wie reagiert Jesus? Ist er erschüttert über den Unglauben seines Wegbereiters? Oder ärgert es ihn, dass Johannes plötzlich so komische Fragen stellt? verurteilt er ihn. Es wird nichts davon berichtet. Jesus schickt die Jünger nicht verärgert fort, sondern er lässt sie erstmal bei sich bleiben. Und sie können sehen, wie er Kranke heilt, wie er Menschen aus der Macht von Dämonen befreit. Und dann sagt er, so, und jetzt geht zurück zu Johannes und sagt ihm, was ihr gesehen habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden heil, Taube hören, Tote werden auferweckt, den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und hier greift Jesus Worte des Propheten Jesaja auf. Weil Jesaja hatte mit diesen Worten die Wundertaten angekündigt, die der Messias tun wird. Und jetzt hat Jesus diese Dinge getan und damit war er als der Christus, der Retter, erkennbar. Und Johannes kennt diese Prophezeiung natürlich auch. Er kennt sich in Gottes Wort aus. Und Jesus knüpft jetzt daran an. Und indem er die Jünger zurückschickt und sagt, jetzt schildert Johannes mit diesen Worten, was ihr gesehen und gehört habt, legt er ihm, wenn man so will, einen absolut fälschungssicheren Personalausweis vor, der ihn als den Sohn Gottes ausweist. Ja, deutlicher geht's nicht. Jesus verurteilt Johannes nicht. Und schaut mal, wie er zu den Menschen über Johannes spricht, nachdem die Jünger weggegangen sind. Er sagt, Johannes ist kein schwacher Mann, der ständig zwischen Glaube und Zweifel irgendwie so hin und her pendelt, der bei jeder kleinsten Gelegenheit irgendwie wieder umkippt. Das gibt's ja auch, dass der Glaube von Christen noch keine tiefen Wurzeln so geschlagen hat. Ja, dass sie vielleicht Jesus eigentlich schon vor langer Zeit kennengelernt haben, auch in Gemeinde gehen und so, aber dass sie sich in den Anfängen aufhalten und immer wieder möchten, dass andere ihnen sagen, was sie jetzt tun sollen. Und wenn das Leben dann anders läuft, als sie es sich wünschen oder erwarten, ist die Gefahr eben groß, dass sie wieder in tiefe Zweifel geraten. Solch ein Mensch, sagt Jesus, ist Johannes nicht. Er ist aber jetzt auch kein Krösus, ne? Also irgendwie so ein reicher Mann, der da in Luxus und Bequemlichkeit schwelgt. Dafür ist die Wüste nun auch ein schlechter Ort. Es geht ihm nicht darum, das Beste aus seinem Leben herauszuholen für sich oder zu gucken, dass er irgendwie nicht zu kurz kommt. Johannes ist ein Prophet, der sich in das Handeln des lebendigen Gottes einbeziehen lässt. Sein Wort gibt er weiter, so wie Gott es ihm eben aufträgt. Und er gibt es auch unter allen Umständen weiter. Johannes hat ja das einzigartige Vorrecht, die Ankunft des Königs vorzubereiten. Und gleichzeitig ist er aber ein ganz normaler Jesus-Nachfolger. Einer, der bei Gott sein Zuhause gefunden hat. Und im Moment ist er ein Nachfolger mit großen Zweifeln. Jesus nimmt ihm das nicht übel. Aber er geht auch nicht in allen Einzelheiten darauf ein. Er diskutiert auch nicht mit Johannes seine Zweifel bis ins Letzte aus. Das würde ja auch nicht wirklich was bringen. Was Jesus jetzt tut, ist wirklich viel wirksamer und viel wertvoller. Er sagt, sieh mal Johannes, schau mich mal an. Ich bin's. Nicht der Stein, an dem du dich stoßen sollst, sondern der Felsen, auf dem du sicher stehst. Jesus verurteilt Johannes nicht und er verurteilt auch dich nicht in deinen Zweifeln. Ja, was können wir aus der Geschichte für unseren Glauben lernen? Eine ganze Menge, wie ich finde. Aber ich möchte jetzt nur mal kurz ein paar Punkte nennen. Zum Weiter- und Nachdenken. Das Erste, rechne damit, dass Zweifel kommen. Denke nicht, sowas kann mir nicht passieren. Auch wenn du vielleicht dich gerade sehr stark fühlst oder sehr gewiss in Jesus, denke nicht, das kann mir nicht passieren, ja? Als Johannes da in der Wüste unterwegs war, da war er auch ganz leidenschaftlich unterwegs und hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er mal so große Zweifel haben wird. Ja, und trotzdem sind diese Zweifel gekommen. Stell dich also mal darauf ein, dass Zweifel kommen können und dass sie dich vielleicht gerade dann treffen, wenn du es am wenigsten erwartest. Sprich deine Zweifel aus. Versuche nicht, sie zu ignorieren oder zu leugnen. Verschwende auch keine Energie darauf, den schönen Schein zu wahren, ja, und mutiger und gelassener zu erscheinen, als du gerade bist. Ich meine, vielleicht erwarten andere wirklich von dir, dass du niemals zweifelst. Vielleicht erwartest du es selbst von dir. Dein Herr erwartet es nicht. Und er kennt dich sowieso durch und durch. Von daher hast du alle Freiheiten, ihm alles in aller Offenheit zu sagen. Lass dir von Jesus helfen. Erwarte deine Hilfe nicht von anderen. Erwarte sie auch nicht von dir selbst, sondern erwarte sie von ihm. Es ist nicht schlimm, wenn du Zweifel hast. Nur geh ihnen bitte nicht ins Letzte nach. Ja, fang nicht an, deine Zweifel zu stärken, indem du ständig um sie kreist. Erlaube deinen Zweifeln nicht, dir den Blick auf Jesus zu verstellen. Sieh auf Jesus Christus und lass dir von ihm helfen. Er ist der Herr und er ist größer als alles, was dich je von ihm trennen könnte. Und ein viertes, achte auf deine Ernährung. Viel Not unter Christen, das ist meine persönliche Überzeugung, entsteht dadurch, dass manche zwar 2, 3, 4, 5 Bibeln im Regal stehen haben, aber kaum darin lesen. Sie sind geistlich unterernährt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, heißt es in 5. Mose 8, Vers 3. Und das ist ja übrigens eine Aussage, die Jesus, auf die Jesus sich bezogen hat, als der Teufel versucht hat, ihn in die Irre zu führen, dass er seine Macht beweisen soll und Stein in Brot verwandeln soll. Jesus hat nicht mit ihm diskutiert, aber er hat ihm Gottes Wort entgegengehalten. Gottes Wort ist die Nahrung, die wir brauchen, damit wir uns gesund entwickeln können, damit unser Glaube kraftvoll und widerstandsfähig wird. Bibeln zu kaufen, sie in ein Regal zu stellen und nicht zu benutzen, ist genauso unsinnig, als ob ich mir 10 Brote kaufe, sie in meinen Brotkasten lege und erwarte, dass ich dadurch satt werde. Brot zu besitzen nährt mich nicht. Brot zu essen schon. Bibeln zu besitzen nährt mich auch nicht. Ich muss Gottes Wort auch lesen, mich da auch mal rein, richtig reingeben, muss es wirklich auch kauen und schlucken, damit es mich nährt. Manche Christen sagen, ich bin so aufgewachsen, ich wurde früher zum Bibellesen gezwungen. Ne? Also da hieß es, ein guter Christ macht morgens eine Stunde seine stille Zeit oder was, keine Ahnung, irgendwie so in der Art. Und heute nehme ich mir die Freiheit, das bleiben zu lassen. Ja klar, das kannst du tun. Gott zwingt dich nicht, dass du dich gesund ernährst. Er hört auch nicht auf, dich zu lieben. Der Himmel wird dir auch nicht auf den Kopf fallen, sage ich jetzt mal. Na, es ist nur schwierig, dann für deinen Glauben zu wachsen, wenn er nicht genährt wird. Meine Ernährung hat natürlich Auswirkungen auf mein Leben. Ja, und wenn ich geistlich Dauerdiät mache, dann muss ich mich nicht wundern, wenn mich das innerlich schwächt und wenn ich dann auch anfälliger für Zweifel werde. Es ist ja auch schwierig, den Zweifeln etwas entgegenzusetzen, wenn ich gar nicht weiß, was Gott mir überhaupt verheißt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, eine Mahlzeit so am Sonntag ist mir persönlich zu wenig. Und ich glaube, gesund ist es auch nicht. Ja, Zweifel, das haben wir am Beispiel von Johannes gesehen, können jeden von uns treffen, jederzeit und unser Herz wirklich in Aufruhr versetzen. Ein Patentrezept dagegen bietet diese Predigt zweifelsohne nicht, wohl aber 4 kleine Empfehlungen, wie wir mit Zweifeln umgehen können, die ich euch eben dringend ans Herz legen möchte, mir auch. Genau, und ich wiederhole sie noch mal kurz. Rechne damit, dass Zweifel kommen. Sprich deine Zweifel aus. Lass dir von Jesus helfen und achte auf deine Ernährung. Wenn du ein erfülltes und siegreiches Leben in Jesus Christus führen willst, dann musst du lernen, deinen Zweifeln entgegenzutreten. Weil ansonsten zerfressen sie dich innerlich. Sie höhlen deinen Glauben wirklich aus und sie schwächen dich von innen her. Entweder du bringst deine Zweifel zu Jesus Christus oder deine Zweifel ziehen dich von ihm weg. Letzteres wird wohl niemand von uns wollen, oder? Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, danke, dass du dich selbst hingegeben hast, dass du alles gegeben hast, damit wir mit dir leben können. Danke, dass du uns mit dir selbst zu einem echten Leben, zum Leben in Fülle befreist. Danke, Herr, dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, dass wir mit dir leben dürfen und dass du uns Hoffnung und Zukunft gibst, schon hier und jetzt, aber auch über das Leben in dieser Welt hinaus. Danke, Herr, dass du uns durch und durch kennst, dass du auch weißt, wie es in unseren Herzen aussieht und welche Dinge uns bedrängen. Und manchmal ballt sich so viel um uns herum auf. Und ja, du weißt, was in uns vorgeht. Du weißt, wie es uns geht, wenn Zweifel uns überfallen. Manchmal so krass, dass es uns wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber danke, dass du dann immer noch da bist, dass du uns in unseren Zweifeln begegnen willst. Dass du uns, wie Johannes, einfach auch die Zusicherung immer wieder gibst, dass du der bist, der du bist. Und hab du einfach herzlichen Dank dafür. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch noch so in der kommenden Woche uns in dem Begegnis, was uns Kummer macht, was uns vielleicht von dir wegzieht, was uns unsicher und zweifelnd macht. Danke, Herr, dass du ja wirklich das Leben bist, fängst. Und danke für deine Geduld mit uns, dass du uns immer wieder in Liebe begegnest. Dir sei die Ehre.